Wie gelingt Leichtigkeit als Führungsstil? Das verrät uns Gunnar Barkhorn, der Geschäftsführer der Barkhorn GmbH und Co. KG, beim heutigen Business Talk am Kudamm. Euer Familienunternehmen wird dieses Jahr 80 Jahre jung und seit 1998 leitest du es in dritter Generation. Wie schwer wiegt einerseits das Familienerbe auf den Schultern und auf der anderen Seite die Verantwortung für über 100 Mitarbeitende?
Das wiegt kaum schwer. Mhm. Wobei ich das oft gefragt werde, ist das nicht viel Verantwortung auf deinen Schultern? Gerade als ich eingestiegen bin, als junger Geschäftsführer. Und selbst da habe ich das nie als schwer empfunden. Denn erstmal, ich bin ja nicht alleine und ich trage die Verantwortung nicht alleine. Wir machen das alle zusammen. Und mein Grundkonzept der Leichtigkeit, mit dem ich so durchs Leben gehe, was nichts mit Leichtfertigkeit zu tun hat, das vermeidet auch, dass man sowas schwer auf den Schultern spürt. Ich bin gar nicht daran interessiert, was andere über mich sagen oder denken könnten und lasse mich auch nicht davon beeinflussen, was die vielleicht glauben, was jetzt von mir das richtige erwartete Verhalten wäre. Das sind für mich alles vollkommen irrelevante Dinge. Und dann ist einem das alles viel leichter. Und ich sag mal so, so wie wir es gebaut haben, von der Organisation her, dass ich Fragen gar nicht beantworte, sondern, weil ich bin ja nicht der Antwortenautomat, der die Verantwortung übernimmt, sondern ich möchte, dass Mitarbeiter verantwortlich sind. Also antworte ich nicht. Und das meine ich genauso konsequent, wie ich das sage. Ich gebe keine Antworten, ich stelle fast ausschließlich Fragen. Was bedeutet, wenn von mir einer die Uhrzeit wissen will, dann bin ich sogar so krass drauf und sage, was glaubst du denn, wie du die selber rausfinden kannst? Also so viel zu nicht antworten. Und das führt dazu, dass Mitarbeiter Verantwortung übernehmen. Und wenn 100 Mitarbeiter Verantwortung übernehmen, bleibt für mich kaum noch was. Und dann ist es nicht schwer. Also so kann man es bauen. Also ich muss nicht der sein, der als Unternehmer einsam die Karre zieht, sondern wir ziehen sie gemeinsam. Und jeder hat eine Rolle in diesem Konstrukt. Und dann gibt es noch eine wichtige Überlegung und Denkkaskade, die ich auch jedem ans Herz legen möchte, um in eine Leichtigkeit für sein Leben zu kommen. Wenn ein Problem auf mich zukommt, eine Gefahr, eine Bedrohung, das Erste, was ich mich frage, ist dieses Problem eine Gefahr für Leib und Leben? Also ist mein Leben in Gefahr? Und das ist bei den allerwenigsten Problemen der Fall. Man könnte sagen, 99,9% aller Probleme haben nicht diese Qualität. Und dann kann man sich ja schon mal ganz furchtbar entspannen, weil um mein Leben geht es nicht. So, dann ist die zweite Frage, ist das eine Gefahr von wirtschaftlich existenzieller Bedeutung? Also droht unser Unternehmen pleite zu gehen? Und das ist nicht ganz so häufig nein, aber sehr oft nein. Und dann gibt es überhaupt keinen Grund mehr, sich über irgendwas aufzuregen oder an irgendwas schwer zu tragen, weil ab da haben alle Lösungen, sind nur noch durch Zeit und Geld bedingt. Also ich kann mich entspannen, ich kann das vernünftig und, wie soll ich das sagen, mit einer Konzentriertheit angehen, ohne in Panik zu geraten. Und das macht es, glaube ich, dann sehr leicht. Und wir hatten 2013, 14 große Krisenjahre. Das war so das Herzstück des Unternehmensumbaus von 11 auf 3 Gewerke. Und da sind wir ordentlich in Schieflage geraten und hatten sehr intensive Bankgespräche. Und ich wusste manchen Morgen, den ich aufgewacht bin, nicht, ob mir nicht am anderen Tag die Bank das Vertrauen entzieht. Also so hart und so knapp war es. Und das sind dann durchaus Momente, wo viele Unternehmer nicht mehr ruhig schlafen. Und ich habe ziemlich gut geschlafen. Nicht, weil es mir egal war, sondern weil ich bin durch diesen Schmerz durch und habe mich ernsthaft mit der Frage auseinandergesetzt, na, wenn das jetzt passiert, wenn dieser wirtschaftliche Worst Case eintritt und das Unternehmen müsste seine Insolvenz erklären, was bedeutet das für dich? Und habe dann festgestellt, ich mache diese Aufgabe wahnsinnig gerne, aber ich bin nicht diese Aufgabe. Also ich bin losgelöst von der Aufgabe ein eigenständiger Mensch. Und wenn das Unternehmen pleite gehen sollte, dann habe ich zwar einen wahnsinnigen Arsch voll Arbeit mit der Insolvenz, aber danach mache ich irgendwas anderes. Ich persönlich werde das überleben, vielleicht nicht wirtschaftlich, aber auf jeden Fall körperlich. So, und wenn man das einmal für sich geklärt hat, dann kann man viel abgeklärter, mit viel ruhigerer Hand an die Lösung der Probleme gehen. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, weil wenn ich jetzt auch noch nervös geworden wäre und angefangen hätte, Mitarbeiter anzuschreien und in Hektik zu geraten, das hätte zur Lösung nichts beigetragen. Es wäre eher schlechter gewesen. Es hätte Mitarbeiter verängstigt. Und obwohl auch da wieder eine Frage der Transparenz, die wussten alle sehr genau, wo das Unternehmen steht. In der guten wie in der schlechten Zeit. Die wissen immer genau, wo das Unternehmen steht. Die, bis hin zum Kontostand, bis hin zu, was kostet die Karre vom Chef oder was für ein Gehalt kriegt der oder ähnliches. Wobei die Frage mit meinem Gehalt, die hat weder zu Mitleid noch zu Neid geführt. Also insofern muss das irgendwie ganz gut eingestielt sein. Aber also, das sind aber alles Dinge, die wir sprachen vorhin. Das könnt ihr rausschneiden. Es sind drei Dinge der Teilhabe im Unternehmen, um die es geht. Die erste Stufe der Teilhabe ist eben die an Informationen. So wie ich sagte, Kontostand. Wenn die Mitarbeiter entscheiden sollen, dann brauchen sie Informationen. Wie soll ein Mitarbeiter eine größere Investition entscheiden, wenn er nicht weiß, ob der Kontostand das leisten kann? Also muss er das wissen. So, dann ist die zweite Stufe der Teilhabe konsequenterweise eben Entscheidungen. Das heißt, wenn er alle Informationen hat, dann kann er bezogen auf seine Aufgaben eben auch alles entscheiden. Er muss nicht eine höhere Instanz um irgendwas fragen, weil ihm Informationen fehlt. Wenn aber doch die Mitarbeiter alles wissen und alles entscheiden können, dann ist die logische dritte Stufe der Teilhabe auch die Teilhabe am Gewinn, also sprich am Erfolg. Ja? Ein Drittel unseres Betriebsergebnisses geht an die Mannschaft über einen bestimmten Verteilungsschlüssel. Und die vierte Stufe der Teilhabe, das machen wir jetzt noch nicht so lange, seit etwa 2 Jahren, dass alle Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich auch am Besitz des Unternehmens zu beteiligen. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann, das ist ein Instrument der Altersvorsorge, Geld in der Firma anlegen und es wächst artig. Und wenn er dann in Rente geht, kriegt er einen ganz ordentlichen Batzen Geld wieder raus. Das sind die 4 Stufen der Teilhabe, also Information, Entscheidung, Erfolg und Besitz. Und wenn das erreicht ist, dann muss ich mir auch über Motivation keine Gedanken mehr machen. Ich muss ja niemanden dazu überreden, meinen Reichtum zu nähren. Darum geht es gar nicht, sondern wir haben gemeinsamen Erfolg, den wir gemeinsam feiern und erreichen und dann auch teilen. Und dann ist Motivation keine Frage mehr. Das findet von alleine statt. Also man kann meiner Ansicht nach ohnehin niemanden von außen motivieren.
Intrinsische Motivation.
Genau, sondern das findet in einem selbst statt und ist immer eine Entscheidung dafür oder dagegen. Aber ich kann das nicht von außen bedingen. Ich kann den Rahmen setzen, ich kann die Bedingungen stellen, die das hergeben, dass ein Mitarbeiter motiviert ist, weil er sich gerne für das Unternehmen einsetzt, weil es sein Unternehmen ist. Und dann macht er es gern.
Ich finde das total großartig, dass du das auch so nach außen, gerade auch jetzt für unsere Gäste, für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen teilst. Das ist ja auch genau das, was du sagst. Das ist die Transparenz. Jeder bei euch im Unternehmen kennt den Kontostand und so weiter. Also das sagst du nicht nur, sondern das lebst du auch. Lebst du ja auch hier gerade. Und ich finde es auch eine sehr lobenswerte Einstellung, auch was du gesagt hast. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also lebensbedrohlich, okay, das ist wirklich schlimm. Und wenn man pleite geht, dann ist es auch schlimm. Und für viele ist das wirklich der Worst Case. Aber im Prinzip, ja, es geht. Wir leben in Deutschland, wir haben ein Sozialsystem. Ne? Wir werden irgendwo aufgefangen. Und trotzdem hast du aber auch gesagt, also einerseits gehst du mit dieser Leichtigkeit durchs Leben und durchs Arbeitsleben, aber nicht mit Leichtsinn und nicht mit Leichtfertigkeit. Wo ist da der schmale Grat? Wo findest du den?
In der Übernahme von Verantwortung, in der Ernsthaftigkeit. Und das hat nichts mit Stirn in Falten ziehen und grüblerisch zu sein zu tun, sondern Dinge, die ich sage, auch wirklich meinen. Konsequent in dem sein, wie ich aufgestellt bin, an meinen Werten festhalten, also eine Klarheit in allem zu haben. Das ist für mich der Trennungsgrad zwischen Leichtigkeit und Leichtfertigkeit. Weil wenn ich leichtfertig bin, dann komme ich ganz schnell in so eine Willkürlichkeit, dann gelten meine Werte nicht mehr. Und das ist gefährlich, weil da machen wir uns doch nichts vor. Als Führungskraft und als Chef allemal, als die ultimative Führungskraft innerhalb einer Organisation, habe ich ja immer die formale Macht. Und Menschen orientieren sich daran. Da haben viele Chefs gar keinen Blick drauf, wie sehr Mitarbeiter den Chef beobachten, weil deren Schicksal und Zukunft hängt davon ab, was der richtig oder falsch macht. Also steht man als Chef unfassbar unter Beobachtung. Und wenn ich dann leichtfertig agiere, also nicht kalkulierbar für die Mitarbeiter, weil ich nicht klar bin in dem, wie ich handle und sie um meine Werte nicht gut genug Bescheid wissen, dann ist das ein maximales Maß an Verunsicherung. Und das bindet ja nicht Menschen, sondern es stößt sie ab. So, und auf der anderen Seite eben, wie soll ich das sagen, Leichtigkeit hat auch sehr viel mit dem Fernbleiben von Aggression zu tun. Also ich bin sehr unaggressiv in allem. Also ich fahre nicht aus der Haut, ich schreie nicht rum, ich spreche auch recht gewaltfrei. Das musste ich erst später lernen, dass es sowas wie gewaltfreie Kommunikation gibt und dass ich das eigentlich die ganze Zeit schon mache. Aber das ist auch ein ganz wichtiges Werkzeug. Also wenn irgendein Mist passiert, eben nicht, du bist scheiße. Ja, das ist so ungefähr das Übergriffigste und Aggressivste, was man formulieren kann. Sondern dann eben, ich nehme dich als scheiße wahr, wäre ja schon halb so wild, ne? Weil das spricht von mir. Und dann kann man vielleicht das Wort scheiße noch anders formulieren und dann sind wir am Ziel. Ja, also ich nehme das als schwierig wahr. So. Okay, wobei das nicht die Frage oder die Sprache ist, mit der ein Stahlbauer was anfangen kann. Da muss man schon klarer formulieren. Mhm. Ne? Aber das meine ich dabei. Also sich auch zurücknehmen, sich nicht so ernst nehmen, ein gehöriges Maß an Demut. Mhm. Und dann kommt da am Ende ganz viel Leichtigkeit raus. Ist gar nicht so schwer.
Okay. Jetzt hast du gesagt, wenn da mal Mist passiert. Ja, wie ist es denn, wenn bei euch im Unternehmen mal Mist passiert, wenn ich deine Worte in den Mund nehmen darf? Ja. Wie ist eure Fehlerkultur?
Ich finde Fehler geil. Mhm. Warum finde ich Fehler geil? Weil Fehler die Voraussetzung dafür sind, dass man was lernen kann. Auf der einen Seite, also wer keine Fehler macht, lernt ja nichts mehr. Das stellt übrigens so Null-Fehler-Strategien von Unternehmen durchaus in Frage. Also welche Lernbereitschaft steckt da eigentlich noch hinter, wenn ich keine Fehler machen will? Das Zweite ist, jeder Fehler, der auch gerade auf der Nahtstelle zum Kunden passiert, ist eine Mordschance, außerhalb des Gewohnten, außerhalb des Erwarteten zu zeigen, was die Firma auf dem Kasten hat. Weil wenn ein Fehler passiert, haben wir die Chance, in einer Mordsgeschwindigkeit und durch Overdeliver, also Übererfüllung, dem Kunden zu zeigen, was wir auf dem Kasten haben. Solange das alles wie normal, wie geleckt läuft, haben wir gar keine Chance, genau das auf den Tisch zu legen. Also finde ich Fehler gut, was nicht bedeutet, dass wir vorsätzlich welche machen. Weil Fehler kosten auch Geld, also ist es nicht so cool, die absichtlich zu machen. Aber wenn sie da sind, sind sie cool. Dann nehme ich sie sehr gerne. Ich kann da vielleicht ein Beispiel einführen, um das griffig zu machen. Wir haben letztes Jahr einen neuen Mitarbeiter eingestellt im Maschinenbau und wir reparieren große Pumpen. So, und diese große Pumpe war also aus diesem Pumpenschacht entnommen worden, um sie eben zu reparieren. Und dieser Pumpenschacht war sehr verrostet. Und was macht man? Man geht mit so einer großen Flex, mit so einer Schwabbelscheibe nennen wir das, in diesen Pumpenschacht rein und flext das alles ab, ne? Und entrostet. Und der Mitarbeiter hat nicht bedacht gehabt, dass so ein Pumpenschacht wie so ein Kamin ist. Und es gab natürlich die ganze Zeit so einen Windsog von unten nach oben durch und hat wirklich so einen riesen Rostfilm in der ganzen Maschinenhalle beim Kunden drauf gehabt. Also so richtig so eine astreine Rostschicht überall. Fand der Kunde kacke. Kann man nicht anders sagen. Und unsere Reaktion war, der Mitarbeiter rief an, der Kunde rief gleichzeitig beim Abteilungsleiter an und Alarm, was ist hier los? Unser Abteilungsleiter, ganz cool, hat gesagt, kein Problem, das lösen wir. Entspannen Sie sich, morgen ist das Thema durch. So, dann hat er wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion einen Gebäudereiniger rausgesucht, der die Maschinenhalle wirklich wie geleckt klar gemacht hat. Und am anderen Tag war der Kunde so glücklich, weil so sauber war seine Maschinenhalle vorher nicht.
Ja.
Also da kam letztlich auch noch Mehrwert für den Kunden dabei raus. Und das meine ich, was ich meine. Dann die Extrameile gehen. Nicht mit dem Kunden darüber diskutieren, wer zahlt das und hättest du informieren müssen oder nicht. Oder so, solche Diskussionen führen ja viele. Nee, sondern die Chance ergreifen, dem Kunden zu zeigen, was ist wirklich Champions League. Und der Mitarbeiter, der hat da wahnsinnig schwer dran getragen. Dem war das so peinlich. Mhm. Und wie erwähnt, der war in der Probezeit. Der stand anderen Tag bei mir im Büro und kniete so an seiner Wollmütze rum und sagte, was ist jetzt, Chef? Ich sage, was denn? Was das jetzt mit meiner Probezeit? Ich sage, bist du bekloppt? Ich habe gerade ganz frisch teuer Lehrgeld in dich investiert. Wenn ich dich jetzt rausschmeiße, schmeiße ich das Lehrgeld gleich mit raus. Ich sage, dir passiert das nie wieder.
Das stimmt.
Warum soll ich dich jetzt ersetzen durch einen Neuen, der denselben Fehler macht? Ich sage, machen wir nicht, du bleibst schön hier. Ja, war der entspannt und freute sich und wie auch immer. Aber das ist eben der Umgang mit Fehlern. Warum soll ich den zur Sau machen? Ist doch schon passiert.
Ja, er hat sich selber zur Sau gemacht.
Bringt gar nichts. Ja, genau. Der hat an sich schon so schwer getragen, der wäre am liebsten nie wieder aus diesem Pumpenschacht rausgekommen. Der wäre am liebsten in der Erde verschwunden. Und das hat ihn so erleichtert, zu sehen, wie wir damit umgehen. Weil so ein Fehler ist eben auch immer eine Chance zum Lernen und um dem Kunden zu zeigen, was man auf dem Kasten hat. Ja. Fehler wiederholen ist so ein bisschen doof, ja. Auch bei uns dürfen Mitarbeiter nicht beliebig oft viele Fehler machen. Das führt dann schon früher oder später zur Trennung, aber weniger wegen der Fehler, sondern weil dieser betreffende Mitarbeiter dann unsere Werte, unsere Vorgehensweise nicht verstanden hat. Mhm. Weil sonst kommt das nicht zu Wiederholung von Fehlern. Ja. So, ne? Und dann passen die eben auch nicht in unser Unternehmen. Und dann gibt es bei uns aber auch grundsätzlich keinen kalten Rausschmiss, sondern wir setzen uns dann hin und sagen, du hör mal, das passt mit uns nicht. Ich glaube, du passt in eine andere Organisation besser. Also auch das zum Thema Gewaltfreiheit. Ne? Nur weil der bei uns nicht gut performt, heißt das ja nicht, dass der woanders nicht total gut sein kann. Aber wir passen eben nicht zusammen. Und dann unterstützen wir sehr dabei, eine Firma zu finden, zu der er besser passt. Und dann kann man sowas ohne jeden Stress lösen.
Ja, ja, ein schönes Vorbild. Wie kommt dein Führungsstil bei der Belegschaft an und färbt da auch mal was bei denen ab?
Am Anfang war das ganz schwierig, weil so ein Chef prägt ja ein Unternehmen und er prägt seine Führungsmannschaft, die sucht er sich ja auch nach seinen Werten und seinem Stil aus. Das gleicht sich ja an und wer nicht zum Chef passt, geht früher oder später. Und bei so einem Generationswechsel, wo ich so krass anders bin als mein Vater, was war denn? Das war überwiegend eine Führungsmannschaft, die mit meinem Führungsstil und meiner Denkhaltung echt wenig anfangen konnte. Und ich habe angefangen, die Führungsmannschaft gezielt zu trainieren. Also die ersten Führungskräftetrainings habe ich komplett selber gemacht. Und da hat sich eben rauskristallisiert, wer hat das Gefühl, oh, endlich. Also auch die gab es, ne? die sich unter meinem Vater verbogen hatten und konnten plötzlich aufrecht gehen. Und dann gab es aber auch welche, für die ging das gar nicht, einen Chef zu haben, der keine Ansagen macht, der nicht klar sagt, hier geht's lang und du musst das tun. Ne? Also mein Vater war sehr anweisend und ich gar nicht. Und die kamen dann nicht mehr klar. Und die sind früher oder später alle gegangen. Ist einfach so. So, und dann gab es durchaus welche, die brauchten lange, um sich dran zu gewöhnen, um das für sich zu adaptieren, um für sich dann am Ende auch einen ähnlichen Führungsstil zu entwickeln für die Mannschaft. Aber das geht gar nicht, ohne dass das passiert. Mhm. Also auf lange Sicht kann die Führungsmannschaft nicht anders führen als der Chef. Das ist inhomogen, es funktioniert nicht. Das führt zu Konflikten und dann irgendwann eben zur Trennung. Mhm. Aber es ist ein langer Prozess, der auf der Zeitachse von vielen unterschätzt wird. Also ich würde sagen, bei uns hat das mindestens 10, eher 15 Jahre gedauert. Mhm. Es braucht langen Atem und viel Geduld und auch Wertschätzung dem jeweils anderen gegenüber, weil nur weil er andere Werte und eine andere Weltansicht hat, ist er ja weder besser noch schlechter als ich. Es ist nur eben anders. Und da ich als Chef der Einzige bin, der nicht wirklich gehen kann, also ich könnte schon, aber das wäre ein verkauftes Unternehmen, ne? Das wäre schon sehr krass, aber dadurch, wenn sich was trennen muss, ja, dann trennt sich das in der Regel eben vom Mitarbeiter. Ne? Und das kann man aber auch, wie gesagt, sehr ruhig, sehr leicht und sehr wertschätzend angehen und sagen, hey, das passt nicht, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um?
Jetzt hattest du eben gerade schon mal gesagt, du kannst nicht gehen oder wenn, dann müsstest du es verkaufen oder wie oder was. Also irgendwann steht ja auch mal ein Ruhestand an und dann auch wieder ein Generationswechsel. Wie bereitest du dich darauf vor? Hast du schon irgendwas im Kopf?
Ja, sehr klar. Auch das zum Thema Klarheit. Ich habe jetzt noch knapp 10 Jahre, bis ich aus dem Unternehmen ausscheide. Warum weiß ich das so genau? Mein Opa hat das Unternehmen 30 Jahre geführt, mein Vater hat es 30 Jahre geführt und damit war für mich klar bei Übergabe des Staffelstabs am 1. Oktober 2001, dass ich den Stab am 1. Oktober 2031 abgebe. Sind für mich also ziemlich genau noch 10 Jahre. Und diese Zeit kann man sehr gut planen und einteilen, wenn man denn einem mal klar ist, wann denn der letzte Tag ist. Also jede gute Entscheidung beginnt genau damit, dass ich weiß, was ist der Zielpunkt. Und dann habe ich mir halt überlegt, was sind denn eigentlich so meine Connecting Dots? Also was ist so mein Warum? Und habe für mich sehr klar festgestellt, ich inspiriere wahnsinnig gern andere Menschen. Ich stehe furchtbar gerne auf der Bühne und halte Vorträge und sehe, wie in den Köpfen der Zuhörer was passiert, weil das irgendwie für die eine neue, andere Denkweise ist, und nehme sie dabei begeistert mit. Und dann habe ich überlegt, mit was für einem Inhalt kann ich das eigentlich machen, bis ich recht spät eher zufällig drauf gekommen bin. So wie das Unternehmen aufgebaut ist, so wie wir führen und arbeiten, ist ziemlich besonders. Das ist nicht normal. Wenn man die ganze Zeit da drin steckt, nimmt man das gar nicht als besonders wahr. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und gesagt, das kannst du eigentlich super in einem Buch zusammenfassen. Und habe das alles aufgeschrieben, wie wir anders denken, anders organisieren und letztlich Mitarbeiter anders gewinnen. Und das ist dieses Jahr rausgekommen, das Buch. Und das ist für mich der Startschuss in meine alternative Beschäftigung nach der Firma. Und das ist ideal, weil das eine kann langsam abbauen, während das andere langsam mehr wird. Also es kann super parallel existieren. Und so läuft es tatsächlich zurzeit und auch ziemlich erfolgreich. Also ich muss mich ein bisschen zurückhalten, dass es mich nicht zu schnell, zu stark aus der Firma zieht. Weil auch dafür müssen ja noch ein paar Strukturen der Nachfolge dort aufgebaut sein. Wobei auch da bin ich schon ziemlich weit, denn unser Betriebsleiter, der nimmt mittlerweile eine so klare, positive Rolle ein, dass ich zumindest fest damit rechne, und so ist auch der Dialog zwischen uns, dass er die Nachfolge antritt. Insofern können wir da die nächsten 10 Jahre sehr gut gestalten. Vielleicht auch da ein Bild als Ansatz für andere zum sich da reindenken. Wenn man als Kapitän auf einem Schiff steht und wir haben schwere See und ich halte das Steuer fest in der Hand, dann ist das ja nicht nur so, dass ich als Kapitän dem Schiff Halt gebe und Kurs halte, sondern es ist ja auch so, dass dadurch, dass ich mich am Steuer festhalte, ich auch Halt habe. Wenn ich nichts hätte, woran ich mich festhalten würde, das wäre ganz furchtbar, gerade im Sturm. So, und das ist aber das, was von vielen Senioren erwartet wird, nach dem Motto, lass mal los. So fühlt sich das für den an, das Loslassen. Ganz furchtbar, weil der ist dann haltlos. Was mache ich denn jetzt? Also kann man nur jedem Senior dringend empfehlen, setz dich intensiv damit auseinander, an was für einer Stange, was für einem Steuerrad du dich als nächstes festhalten willst. Und dann mach mal langsam den Übergang von einem zum anderen und halt dich aber immer an irgendwas fest, was dich erfüllt, was dich begeistert. Ja. Und mir wird es sehr leicht fallen, weil das Buchschreiben, das war für mich eine neue Erfahrung, aber so geil, dass das nicht das letzte Buch bleiben wird. Also am zweiten arbeite ich schon. Und da kommen auch noch mehr, dafür sind zu viele Ideen im Kopf. Das Vorträge halten begeistert mich so sehr. Also mir wird keiner sagen müssen, nun geh mal aus der Firma. Das ist eher andersrum, dass ich jetzt schon Hinweise kriege, du könntest auch öfter hier sein. Na gut, dann mache ich das. Und das kann ich nur jedem Senior empfehlen, sowas zu finden, eine neue Aufgabe zu finden, die noch geiler ist als das Führen des eigenen Unternehmens. Und das ist eine große Herausforderung, weil ein eigenes Unternehmen führen und entwickeln und so viel Freiheit zu haben, zu gestalten, das macht so viel Bock, dass ich gut verstehen kann, dass viele Unternehmer das schlecht von lassen können. Also Unternehmer sein ist schon die geilste Daseinsform der Welt. Mhm. Und für mich ist eben, Gott sei Dank, Vorträge halten noch ein Stück geiler. So, aber da muss jeder Unternehmer für sich als Senior dann überlegen, was ist für mich denn noch geiler als das? Für den einen ist das im Garten buddeln, für den nächsten ist das an Autos schrauben, für den dritten ist das, an die Uni zu gehen und als Lehrbeauftragter zu arbeiten, und für mich ist das Vorträge halten. Mhm. Also jedem seine Lösung, aber ich kann nur jedem Senior empfehlen, guck danach und plan deinen letzten Tag. Um den musst du dich kümmern. Mhm.
Also Pläne für nach 2031, Bücher schreiben, Vorträge halten.
Ja. Jede Menge.
Ja. Viel Erfolg. Bis dahin auch natürlich.
Danke.